ARD.
Da ist noch ein Riesenunterschied zwischen Frauen und Männern, glaube ich, dass die einfach wirklich auch spüren müssen, hey, ich bin wichtig, ich kenne meine Rolle und sich damit frühzeitig auseinandersetzen wollen.
Sportschau F, das EM-Special.
Hi, ich bin Christina, Reporterin beim NDR in der Sportredaktion und für euch bei dieser Fußball-EM dabei. Genauer, ich bin immer da, wo das deutsche Team auch ist. Beim Training, bei den Spielen, davor und danach. Ich kann euch also versprechen, in diesem Podcast seid ihr richtig nah dran. Und natürlich auch mittendrin in dieser EM, denn unser Team ist überall dort, wo es wichtig ist. Oder spannend, oder lustig, oder einfach auch mal unterhaltsam. Immer in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Endlich, Leute, endlich geht es los. Heute Abend findet das Eröffnungsspiel dieser Europameisterschaft statt. Ich finde, das wurde jetzt langsam auch mal Zeit. Die Gastgeberinnen aus der Schweiz, die spielen gegen Norwegen. Und auch wenn das Gastgeberland nicht zu den Titelkandidaten gehört, traut ihnen Imke Wibbenhorst bei diesem Heimturnier einiges zu. Imke ist eine Pionierin im deutschen Fußball. Sie war nicht nur selbst Spielerin, sondern auch die erste Frau, die eine Männer-Oberligamannschaft trainiert hat. Vielleicht habt ihr den Spruch von ihr schon mal gelesen. Ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. Der ging nämlich ziemlich viral. Mittlerweile lebt sie aber in der Schweiz, ist in diesem Sommer mit den Frauen von Young Boys Bern Meister geworden und bei dieser EM Kommentatorin für das Schweizer Fernsehen. Jetzt allerdings steht sie gerade in ihrer Einfahrt vor der Haustür, weil ihr kleiner Sohn eingeschlafen ist im Kinderwagen. Ich sitze derweil wieder im Hotelkeller für die Aufnahme, der Raum mit dem schönen Boden, ihr wisst Bescheid, und freue mich jetzt sehr, mit ihr zu sprechen. Imke, du bist jetzt eine Weile in Bern. Wie ist denn dein genereller Eindruck? Welchen Stellenwert hat der Fußball der Frauen hier in der Schweiz?
Ja, also man merkt wirklich, dass seit den letzten 2-3 Jahren wirklich was geht, dass es mehr Zuschauer mittlerweile werden. Wir hatten in den letzten beiden Spielen über 10.000 Zuschauer. Und ja, man merkt auch, dass durch diese Euro, dass die Host-Cities richtig Gas geben, dass sie viel Werbung machen, dass sie nicht nur auf die EM, sondern sie probieren es halt auch nachhaltig zu gestalten, dass sie häufig die Vereine einbinden, dass sie es so schaffen, Identifikationsfiguren auch aus den Vereinen mit dazu zu ziehen, dass dann die Leute auch sagen, hey, wir gucken mal in die Liga rein und gucken uns das Spiel an. Sportlich gesehen ist es leider noch nicht so, dass wir sagen können, okay, wir sind schon da, wo der deutsche Fußball ist. Ich glaube aber auch einfach, dass das auch natürlich dem geschuldet ist, dass die Schweiz ein kleines Land ist. Hier ist Eishockey, Skifahren, es spielt hier auch eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob es jemals so groß werden wird wie in anderen Fußballnationen. Aber ich denke schon, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Viele Vereine übernehmen jetzt auch Frauenclubs, sodass dann auch die Infrastruktur der Männerclubs mit übernommen werden kann oder dass in Stadien gespielt werden kann. Also wir sind auf dem Weg, aber vielleicht noch ein paar Jahre hinter den Deutschen.
Gibt es denn auch richtige Profispielerinnen bei den Schweizerinnen, also im Fußball bei den Vereinen?
Ja, also in diesen Topclubs wie Servet, Basel, Zürich, GC ist es der Fall auch bei uns jetzt mittlerweile, dass wir 2-3 ausländische Spielerinnen haben, die wir gut bezahlen, sodass sie davon leben können. Aber dann reden wir halt wirklich vom WG-Zimmer und so Geld, dass sie gerade über die Runden kommen. Und dann haben sie meist immer noch Nebenjobs, weil sie auch mal in der Schweiz essen gehen wollen und sich das auch leisten wollen. Also wenn man vom Profitum spricht, dann weiß ich immer nicht, was ist jetzt wirklich Profitum. Aber einige schaffen es wirklich von dem Gehalt hier zu leben und das ist, glaube ich, eine Kunst. Aber ja, ich glaube, gegen viele andere Meinungen, dass es den Spielerinnen nicht schadet, wenn sie außerhalb des Fußballs, solange es jetzt nicht vielleicht ein körperlicher Beruf ist, noch im Büro arbeiten oder auch studieren nebenbei. Und das machen halt sehr, sehr viele Mädels von mir, gerade die hier aus der Region kommen, leben bei ihren Eltern und studieren hier, machen eine Ausbildung. Und eigentlich finde ich dieses zweigleisige Fahren eigentlich sehr, sehr attraktiv, weil dadurch sind sie auch irgendwie ein bisschen resilienter. Wenn es mal im Fußball nicht so gut läuft, haben sie auch noch ein zweites Standbein oder eben familiär den Rückhalt.
Wenn wir jetzt auf die Nationalmannschaft gucken, da steht ja jetzt das große Eröffnungsspiel gegen Norwegen an. Was würdest du sagen, was ist so die größte Stärke dieses Teams und was vielleicht aber auch die größte Schwäche?
Ja, also ich glaube, dass Pia Sundhage, haben sie ja eine wahnsinnige große Trainerin sich geholt, eine international erfahrene Trainerin. Sie war bei Brasilien, sie war Schweden, sie war eine USA-Nationaltrainerin, sie war sogar in China mal. Also sie kennt sich aus, sie kennt große Turniere. Sie hatte ihren speziellen Weg jetzt auf die Vorbereitung mit der Schweiz auf die EM. Und ich glaube, ja, die Mädels wurden so aus ihrer Komfortzone geholt. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Schweiz. Sie haben sehr viele gute junge Spielerinnen, also unter anderem Iman Bönne von bei mir aus dem Club, die immer für eine Überraschung gut ist, oder wie Sydney Schertenleib, das Riesentalent, was mittlerweile beim FC Barcelona spielt. Und dann haben sie leider ein bisschen Verletzungspech, dass jetzt Ramona Bachmann und auch Luana Bühle sich noch verletzt haben. Also ja, ich glaube, es ist so eine kleine Wundertüte, aber ich traue ihnen aufgrund der Gruppenkonstellation schon zu, in die K.O.-Phase vorzudringen.
Und du hast gerade davon gesprochen, dass Pia Sundhage einen speziellen Weg gegangen ist. Was genau meinst du damit?
Ja, unter anderem hat sie, glaube ich, bis zum Schluss, im Gegensatz jetzt zu Wück, der ja sehr früh ganz klare Rollen den Spielerinnen zugeschrieben hat, hat sie eigentlich bis zum Schluss, ich glaube mit 35 Spielerinnen ist sie noch in diese letzte Vorbereitungsphase gestartet und hat dann nach und nach, nach jeder Woche immer ein bisschen weiter aussortiert. Ich glaube, das hatte sie auch in einem Interview gesagt, ihr ist extrem wichtig, die Mädels mal aus einer Komfortzone zu holen, weil die Schweizerinnen ja sehr viel Talent in allem eigentlich ordentlich sind, aber irgendwie nie so richtig beißen können. Und dadurch hat sie natürlich bis zum Schluss, war es ein Hauen und Stechen, sage ich mal, um die letzten Plätze. Jeder will natürlich bei dieser Heim-EM dabei sein. Dann ging es viel darum, dass sie Spielerinnen haben will, die sehr, sehr fit sind, athletisch sind, dass dann andere Spielerinnen auch gerade aus der eigenen Liga eher das Nachsehen hatten. Aber ich glaube, sie hat einen Plan und ja, nach der Schlacht ist jeder General. Da schauen wir mal, was die Mannschaft zu leisten imstande ist.
Wie ist denn da so deine Einschätzung? Du warst ja auch selber lange Fußballspielerin und aber auch als Trainerin. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Ist das für so ein Team gut, wenn es erst so spät überhaupt zueinander findet, wenn es vorher die ganze Zeit echt lange noch Konkurrenzkampf gab?
Ich bin ein totaler Freund davon, Automatismen einzuschleifen, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Mädels ganz viel Sicherheit brauchen. Da ist es noch ein Riesenunterschied zwischen Frauen und Männern, glaube ich, dass die einfach wirklich auch spüren müssen, hey, ich bin wichtig, ich kenne meine Rolle, und sich damit frühzeitig auseinandersetzen wollen. Und ja, sowohl wenn sie spielen, als auch wenn sie nicht spielen, und irgendwie dann auch die Rolle besser annehmen können. Das ist so meine persönliche Erfahrung, ob als Spielerin oder auch jetzt als Trainerin, was mir immer gespiegelt wurde von den Mädels. Und wie gesagt, ich kann aber auch ihr Argument verstehen, sie wollte die Schweizerin ein bisschen kitzeln und sie wollte da alles aus denen rausholen und gucken, wer auch unter Drucksituationen wirklich bereit ist abzuliefern. Ich selber hätte es wahrscheinlich anders gehandhabt, aber sie hat ihre Argumente, sie ist da auf internationalem Niveau ein bisschen erfahrener als ich, also ich möchte ihr gerne vertrauen, dass das erfolgreich ist.
Ja, in Deutschland konnte man viel zu der Personalie Alicia Lehmann lesen. Sie hat ja rund 17 Millionen FollowerInnen bei Instagram, und es entstand die Debatte, wurde sie nur nominiert, weil sie so viel Aufmerksamkeit auf das Team und das Heimturnier mit ihrer krassen Reichweite ziehen kann und nicht unbedingt mit ihrer Leistung überzeugt. Wie ist da so deine Einschätzung?
Also ich kenne Alicia Lehmann von West Ham, da hatte ich damals ein Praktikum gemacht und da war sie dort Spielerin, und da hatte ich auch Zeit mit ihr verbracht, weil sie mit Julia Simic gut befreundet war, und wir waren dann mal zusammen in London unterwegs. Und Alicia Lehmann ist natürlich sehr umstritten auf Social Media und aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie sich präsentiert. Sie ist aber eine extrem coole Socke und ist extrem lustig und ist so wirklich extrem wichtig für den Teamzusammenhalt. Sie macht immer Spaß, sie kommt gut mit ihrer Rolle zurecht, dass sie eben keine tragende Rolle hat. Und ich glaube, bei so einem Turnier ist auch extrem wichtig, dass du darauf achtest, wie du denn dein Team zusammenstellst. Sie hat gute physische Voraussetzungen, sie spielt schon lange im Ausland, international, und hatte nicht immer ihre glücklichsten Spiele bei der Nationalmannschaft, aber ich glaube, dass sie da auf jeden Fall nicht nur wegen ihrer Medienpräsenz mitgenommen wurde, und auch so wie ich Pia einschätze, hat das für Pia gar keine Rolle gespielt, sondern vielleicht eher die anderen Punkte.
Finde ich eine sehr spannende Einschätzung. Ich danke dir, Imke, dass das so spontan geklappt hat, und hoffe, dass dein kleiner Sohn noch weiter schläft.
Ja, ich bin sehr glücklich, dass der schläft, und hoffe, dass ich jetzt gleich noch zu zwei, drei anderen Dingen komme, bevor dieser kleine Racker da wieder aufwacht.
Ich wünsche es dir. Ganz, ganz lieben Dank.
Ja, sehr gerne.
Ja, worüber ich leider nicht mehr mit Imke sprechen konnte, war ein echt etwas dämlicher Fauxpas des Schweizer Teams. Da verlief das Training vor dem ersten Spiel nämlich etwas holprig. Die Info hat mir mein Kollege Patrick Hallatsch gesteckt. Der ist nämlich direkt in Thun vor Ort, also da, wo die Schweizerinnen wohnen. Und so, Paddy, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat nach 100.000 technischen Problemen, Pannen und schieß mich tot. Aber naja, du bist am anderen Ende der Leitung und das macht mich sehr glücklich. Und jetzt erzähl mir doch mal bitte, was ist da denn jetzt genau schiefgelaufen bei den Schweizern?
Ja, wir waren gestern tatsächlich auf der Suche nach den Schweizerinnen beim Training in Thun. Da ist der Trainingsplatz so wirklich nur einen Steinwurf entfernt, auch von unserem Hotel. Und das sollte im Stadion Lachen stattfinden. Und da sind wir da rumgetigert mit unserem Kamerateam. Es ist natürlich wie immer bei der UEFA alles so abgedeckt. Und man kann da so ein bisschen mal durchgucken, so durch die Schlitze. Haben dann aber festgestellt, da ist nichts. Haben wir gesagt, dann kann es ja hier nicht sein. Dann sind wir weiter getigert rum hinter das Stadion. Und da kam so ein ganz kleiner B-Platz. Und da war aber auch nichts los. Und dann habe ich mal den Greenkeeper angesprochen, stellte sich dann lustigerweise raus, dass es auch noch ein Deutscher war. Und der fing sofort an zu schnattern und zu erzählen und hat gesagt, ja, die trainieren hier auf diesem B-Platz normalerweise. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Als Gastgeber trainieren die auf dem B-Platz? Ja, und das Schlimme, sagt er, der ist noch nicht mal EM-tauglich, der ist eigentlich noch gar nicht richtig fertig. Dann sage ich, das gibt's doch gar nicht. Und wer trainiert da im Stadion? Ja, die Niederländerin. Dann sage ich, wie kommt das denn? Ja, die waren einfach früher dran. Also es ist unfassbar. Ganz ehrlich, ich habe dann am Nachmittag nochmal bei der Autogrammstunde der Schweizerin den Pressesprecher sprechen können, der Schweizerin. Total netter Typ, Sven, und der hat es tatsächlich zugegeben.
Hey, ja, und was war jetzt der Grund dafür?
Ja, die haben sozusagen das ideale Basecamp gesucht und so den kürzesten Weg vom Hotel irgendwie zum Trainingsplatz. Und das war erst in Thun. Dann haben sie gedacht, naja, die haben auch ein Spiel in Genf. Dann gucken wir uns doch mal lieber in der Westschweiz um, um sich dann viel, viel später doch wieder umzuentscheiden. Dann sich für Thun entschieden. Aber da waren dann die Niederländer schneller und haben dann halt den Platz schon gebucht. Und da haben sie sich halt als gute Gastgeberin gezeigt, die Schweizerinnen, und gesagt, ja gut, dann gehen wir trotzdem dahin, auch wenn wir den schlechten B-Platz bekommen.
Aber das ist ja auch ein bisschen naiv, oder?
Ja, kann man so sagen, aber Sven hat gesagt, ich meine, was soll er auch sagen, der Pressesprecher, der Platz, der ist ja viel jünger und viel frischer und viel neuer, also wir haben da gar keine Probleme mit darauf zu trainieren. Bin mal gespannt, wenn es dann im Turnier nicht so läuft, ob sie dann sagen, es lag dann doch am Trainingsplatz, aber dann schaufeln sich ja sozusagen ihr eigenes Grab und geben dann zu, dass sie da vorher in der Organisation echt einen Fehler gemacht haben.
Ja, klingt ein bisschen wild, aber ich danke dir für den Eindruck von vor Ort und dass wir trotz aller technischer Widrigkeiten noch zueinander gefunden haben, Paddy.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank dir und weiter viel Spaß mit dem Podcast. Der ist echt klasse. Danke.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.
Und was war sonst noch?
Ja, die erste DFB-Pressekonferenz stand an. Und wenn man so ins Publikum geschaut hat, dann hat man einige Gesichter schon wiedererkannt von den Journalistinnen und Journalisten. Ja, von den Tagen im Trainingslager oder eben von der Teamankunft. Und es war ganz witzig, weil es schnatterten die Leute die ganze Zeit, und als Kapitänin Julia Gwynne dann aber den Raum betrat, da wurde es auf einmal ganz ruhig, weil jeder wusste, okay, jetzt geht's los. Die DFB-Kapitänin hat dann nochmal untermauert, dass das Team wirklich nicht zum Optimismus oder zur Euphorie gezwungen werden muss.
Das sagen wir auch nicht nur so, sondern einfach, weil wir ja das aus tiefster Überzeugung wirklich auch so spüren. Ich würde sagen, seit wir in Herzogenaurach angekommen waren, war wirklich die Stimmung herausragend gut. Es ist, glaube ich, immer was Besonderes, wenn man dann weiß, man gehört fest zu dem 23er-Kader. Das setzt auch nochmal was frei. Und ich glaube, da hatten wir gerade in Herzog die besten Bedingungen, haben unfassbar wenig Zeit auf den Zimmern verbracht, sondern eigentlich nur gemeinsam. Und da geht es gar nicht nur so sehr darum, was man auf dem Platz erarbeitet, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, aber auch das, was abseits des Platzes passiert. Und da muss man bei uns, glaube ich, nichts vorgeben oder jemanden dazu zwingen, sondern es sind einfach alle gerne dabei und man hat das Gefühl, ja, man ist ein eingeschweißter Haufen, es ist eine Einheit geworden. Wolfgang Petri hat da sicher auch nochmal seinen Teil dazu beigetragen. Aber wie gesagt, wir freuen uns alle riesig und wir glauben fest daran, dass wir was Großes erreichen können.
Ja, immer wieder der Schlagerstar Wolle Petri ist ein Thema. Der hat jetzt für Freitag pünktlich zum ersten Spiel der DFB-Frauen eine Neuauflage des gemeinsamen Lieblingssongs angekündigt.
Da kann sich jeder drauf freuen, was da für Engelsstimmen rausgekommen sind.
Ja, Julia Gwynn, die musste dann nach der PK auch ganz schnell los. Es stand nämlich noch ein Team-Event an. Und ich sage damit auch Tschüss für heute. Morgen früh gibt's dann unter anderem ein paar Eindrücke vom EM-Auftakt. Und um die Vorfreude auf das erste deutsche Spiel noch weiter zu steigern, empfehle ich euch heute Abend nach dem Eröffnungsspiel den Fernseher anzulassen. Dann läuft nämlich in der ARD die Doku Shooting Stars, Deutschlands neue Fußballgeneration. Da bekommt ihr einen Einblick, was Jule Brandt, Julia Gwynn und Sjoke Nüsken so auf dem Weg zur Euro erlebt haben. Die Doku findet ihr natürlich auch in der ARD Mediathek. Den Link dazu gibt's selbstverständlich in den Shownotes. Bis morgen!